Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tala und Tala, dem Podcast, der Wirtschaft, Sinn und Ethik miteinander verbindet. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Wirtschaftsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant Produzent dieses Podcasts. Und mit mir hier ist wie immer der andere Tobias, Tobias Siebel, der Gründer der Tala und Tala Konferenz. Moin Tobias.
Moin Tobias. Wir sind wieder nicht alleine.
Ja.
Nicht nur, dass uns Leute zuhören, das ist auch schön, sondern wir haben die Jessica Botmann da vom Eukokredit. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Eukokredit. Was ist das denn jetzt schon wieder, Tobias? Oder was ist das denn jetzt schon wieder, Jessica? Also ich höre raus das Wort Kredit, ich höre raus Euko, da denke ich entweder an Ökonomie, Ökologie oder Ökumene. Aber falsch geschrieben mit OI und nicht mit Ö. Ich bin hochgradig verwirrt.
Du bist der Lateiner unter uns, scheinbar nicht.
Ich habe eine Probestunde Latein
oder
gehabt danach.
Griechisch, Euko?
Grieche,
genau.
Griechisch, ne?
Was weiß ich denn? Kann ja nicht jeder Theologie studieren, Tobias. Ja. Nein, also Jessica, hilf uns mal. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was hat euer Name mit eurem Auftrag zu tun?
Also Oikos kommt tatsächlich aus dem Griechischen und die Worte Ökologie, Ökonomie sind auch davon abgeleitet. Also du lagst nicht ganz falsch. Mhm. In unserem Namen steht Oikos bedeutet das Haus oder die Gemeinschaft und Kredit bedeutet einerseits der Glaube oder eben auch der Kredit, das Darlehen. Mhm. Und so ist unsere Genossenschaft, Eukokredit ist eine internationale Genossenschaft. Wir sind ein Haus des Geldes, des Glaubens, in dem wir glauben an die Menschen, die wir finanzieren. Denn unser Kerngeschäft ist Entwicklungsfinanzierung oder neudeutsch Impact Investing. Mhm. Wir benutzen das Geld unserer Anlegerinnen und Anleger, um in Menschen zu investieren im globalen Süden, in den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern.
Alles klar.
Ist es?
Verstanden.
Ja, also das Besondere bei euch ist doch, also zumindest ein Teil des Modells ist ja, Menschen jetzt hier, die sagen, ich habe Geld über oder ich möchte mein Geld nicht auf der Bank liegen haben oder in einem ETF, die geben euch das Geld und ihr verteilt das dann entsprechend und gibt so eine gewisse, was kriegt man bei euch 2%?
Genau, what's in it for me? Klassische Frage.
Ja, also eine gewisse Rendite gibt's ja auch zurück bei euch, ne?
Zumindest genau, also meistens. Die Zielrendite sind 2%, das stimmt. Mhm. Über die letzten 20 Jahre waren das 1,4 im Durchschnitt. Das Ganze aber bei null Kosten. Also man muss immer das Gesamtpaket sehen. Es ist trotzdem sehr moderat. Es geht bei Eukokredit, es ging immer und es geht auch heute primär um die soziale Dividende. Also wirklich, was bewirken wir mit diesem Geld, das wir investieren vor Ort in Kleinbauern, Bäuerinnen, Kleinunternehmerinnen, in erneuerbare Energieprojekte und
Ist das, was man so gemeinhin unter auch oder zumindest teilweise unter Mikrokredit versteht, was ihr macht?
Genau. Das ist ein großer Teil unseres Portfolios. Also das ist viel Mikrofinanzierung, aber auch KMU-Finanzierung, kleine mittelständische Unternehmen. Aber viel Mikrofinanzierung, weil nach wie vor 1,4 Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zum Finanzsystem haben. Und das ist insofern schlimm, weil diese Menschen, also in den vielen Ländern, in denen wir arbeiten, haben wir eine sehr, sehr hohe Selbstständigenrate aus der Not heraus. Klar. Also Uganda habe ich neulich gesehen, 86% der Menschen sind selbstständig. Es fehlt ja auch der Mittelstand, der Jobs schaffen könnte. Und diese Menschen werden aus der Not heraus Unternehmer, Unternehmerinnen, Mikrounternehmer und brauchen aber irgendeine Form von Start- oder Wachstumskapital, um ihr Mikrogeschäft zu starten, auszuweiten, das Sortiment, Lager oder Restaurant, dann Materialien anzuschaffen etc. Und die kriegen das nicht, die kriegen keine Finanzierung von keiner Bank.
Ja.
Und wie macht ihr das? Ihr, also wenn in dem Wort steht ja Glauben und Vertrauen drin, ihr sagt dann, okay, ihr könnt euch bei uns bewerben und wir geben euch dann Geld und
wir glauben an dich.
Genau. Wenn es zurückkommt, schön, wenn nicht, egal. Also wie, habt ihr da starke Kriterien oder seid ihr da eher so drauf, nee, Hilfe zur Selbsthilfe heißt für uns, wir streuen gießkannenmäßig und hoffen, dass Saat aufgeht.
Nein, überhaupt nicht. Also erstmal ist wichtig, wir finanzieren nicht direkt den Kleinunternehmer oder die Kleinbäuerin, sondern wir arbeiten mit sorgfältig ausgewählten Partnern vor Ort zusammen. Das sind aktuell um die 450 Partner in über 30 Ländern in Asien, Afrika und Südamerika. Und das sind zum Beispiel Mikrofinanzinstitute, das sind aber auch Agrargenossenschaften, sehr viele. Und die vergeben dann zum Beispiel eine Kaffeegenossenschaft in Peru vergibt aus dem Kapital, was sie von uns erhält, aus dem Darlehen, vergibt sie zum Beispiel Vorfinanzierung für die kleinen Bauern, Bäuerinnen, dass die mit der Vorfinanzierung ihre gesamte, den Anbau und die Ernte finanzieren können. Und wenn sie dann die Ernte, die Kaffeebohnen verkaufen, dass sie dann das zurückzahlen können. Und über einen gewissen Zeitraum zahlen unsere Partner dann auch an uns zurück. Und das ist das Schöne daran, dass Oikokredit ist eigentlich wie eine bessere Spende. Also du kannst das spenden, ja, und es gibt ganz tolle Spendenprojekte auf der ganzen Welt. Aber das ist ja nicht unser Ansatz, weil wir sagen, die Menschen, die unternehmerisch tätig sein wollen, Einkommen generieren möchten, die brauchen nicht unbedingt eine Spende, weil dadurch halten wir sie auch in Abhängigkeit, sondern wir wollen sie empowern, befähigen.
Ja, und das ist ja letztendlich das, was, was ein Kredit ja eigentlich auch im finanziellen oder wirtschaftlichen Bereich erlauben soll, ne? Dass man sich quasi das Risiko über die Zinsen vergüten lässt, jetzt im normalen Bankgeschäft, aber gleichzeitig demjenigen, der den Kredit empfängt, auch eine Möglichkeit gibt, überhaupt erstmal auf Schwung und Touren zu kommen.
Ja. Ich finde, das Thema Chance steckt da so drin, ne? Also ganz viele sagen, ja, gib mir noch mal eine Chance. Und dann kann ich auch mir selbst helfen zum Beispiel, ne? Aber wenn es die Chance nicht gibt, dann muss das unheimlich frustrierend und hart sein.
Ja, genau. Da bist du halt ganz schnell auch bei Chancenungleichheit.
Ja.
Und die Chancen sind nicht gleich. Also, dass ich als blonde deutsche Frau hier in Europa aufwachsen kann, ist einfach Glück. Ja, ich hätte ja auch irgendwo Somalia oder in, Palästina, Gaza geboren sein können. Und dann sehen meine Perspektiven ganz anders aus. Und darum geht es bei Oikokredit, dass wir anerkennen, dass die Welt ist, es gibt Ungerechtigkeiten, globale Ungerechtigkeiten, und wir können aber etwas dagegen tun.
Das ist ja im Grunde genommen ein typisch christlich-ethischer Ansatz der Umverteilung. Also das klingt jetzt linker, als es vielleicht gemeint ist. aber zu sagen, okay, wenn jemand Überfluss hat, dann ist es gut, wenn er das dahin fließen lässt, wo eben Mangel ist.
Ja, also das stimmt. Und ich finde, in dem Konzept des Teilens, das ist ja an sich gar nicht links. Das ist, also auch Solidarität finde ich nicht links. Und auch links sein ist nicht verkehrt. Aber ich finde das immer schade, wenn das als sowas gebrandmarkt wird. Und das ist, glaube ich, so in unserer Zeit, in den letzten Jahren, ist das irgendwie, hat das so eine sehr negative Konnotation bekommen, dieses Konzept der Solidarität. Und das irritiert mich.
Ist Solidarität denn konservativ in deinen Augen? Oder auch konservativ? Oder wo ist es, wenn es nicht links ist?
Ja, ich würde das eher als übergreifendes, universelles Konzept sehen, so wie wir das auch in den ganzen monotheistischen Weltreligionen ja haben. Ne? Das Prinzip der Nächstenliebe, der Solidarität als ein humanes Konzept. Und ich habe also auf Veranstaltungen, wo ich manchmal bin, habe ich schon mit wirklich Menschen der unterschiedlichsten politischen Couleur, jetzt AfD mal ausgeklammert, aber die anderen, da treffe ich schon viele auch mit Solidaritätsgedanken und mit einer gewissen Bereitschaft, so auch über den eigenen Tellerrand hinauszudenken und anzuerkennen, welche Privilegien wir eigentlich haben. Das würde ich so parteiübergreifend sehen.
Ich finde da, also links und rechts und solche Kategorien, Mitte und so, die sind ja auch sehr eindimensional in gewisser Weise. Nicht so facettenreich jedenfalls. Was ist denn so die Quote derjenigen, die unterstützt, die dann nachher auch in der Lage sind, den Kredit wieder zurückzuzahlen, weil bei ihnen das gefruchtet hat?
Die ist sehr hoch. Also die Rückzahlungsquoten insgesamt in Mikrofinanz, aber auch in unserem ganzen Portfolio, sowohl von den EndkundInnen als auch unseren Partnern, die ist sehr hoch. Das sind weit über 90%. Das liegt daran, dass sowohl wir unsere Partner sehr sorgfältig auswählen, also einmal natürlich finanzielle Tragfähigkeit, aber auch immer, welche sozialen Werte teilen wir, was wollen die erreichen, welche Ziele haben sie. Und dass auch unsere Partner, also wir prüfen das ja auch in der Unternehmensprüfung vor Ort. Wir schauen uns ja genau an, wie sieht bei denen die Kreditanalyse aus. Wenn jemand zu denen kommt und sagt, hallo, ich hätte gerne einen Kredit in Höhe von 2.000 Euro, wie wird das geprüft, wie wird die Rückzahlungsfähigkeit geprüft, wird das verantwortungsvoll gestaltet, der Rückzahlungsplan, wie sehen die Zinssätze aus? Also wir wissen das ja. Dadurch ist das Ganze ein nachhaltiges System, was sehr gut funktioniert.
Was ist, wenn jemand nicht zurückzahlen kann? Also was passiert denn mit dem vor allem?
Ja, das kommt auch vor. Das gibt es natürlich, wie hier auch. Also in Deutschland kann das ja genauso passieren. Es kann immer, gibt ja verschiedene Gründe, warum man einen Kredit nicht zurückzahlen kann. In so einem Fall gehen unsere Partner vor Ort über die Kreditsachbearbeiter. Die gehen dann ins Gespräch mit der Person, mit dem Kleinunternehmer zum Beispiel und schauen, okay, also erstmal, woran liegt das? Kann ja Krankheitsfall sein, die haben ja in der Regel keine Krankenversicherung, müssen das dann alles privat bezahlen, als ein ganz klassisches Beispiel. Und dann wird der Rückzahlungsplan wird angepasst. Wir nennen das ein Restructuring. Es wird umstrukturiert, dass man dann sagt, okay, anstatt innerhalb von einem Jahr zahlst du das jetzt über 2 oder 3 Jahre zurück.
Also ein Kreditausfall heißt nicht unbedingt, dass das Geld nicht fließt, sondern vielleicht auch, dass es anders fließt als geplant.
Also im ersten Fall, das ist immer der erste Schritt. Natürlich gibt es auch Fälle, in denen das Geld abgeschrieben wird, dass man sagt, okay, das...
Da kommt nichts mehr. Oder kann auch jemand versterben?
Genau, das geht nicht mehr. Und dann wird das auch abgeschrieben, ja.
Du hast jetzt gesagt, ihr strebt so ungefähr 2% Rendite an. Real sind es aktuell 1,4. Da höre ich so ein bisschen raus, so man surft so quasi an der Inflation entlang, dass man quasi kein Geld verliert, wenn man es bei euch reingibt. Aber
in welchem Land lebst du denn gerade?
Na, über 20 Jahre im Schnitt 1,4%. Ich glaube, das kann man so stehen. Also halbwegs. So, also ich finde, man kann es sozusagen als Inflationskompensation zumindest lesen für sich selbst. Ist das so richtig wahrgenommen? Also man soll da auch wirklich als Investor keinen Schnitt mitmachen. Ne? Man soll nicht viel verlieren über Inflation, aber auch nicht das Geld mit der Schubkarre rausfahren. Oder was macht ihr denn, wenn ihr mehr Rendite erzielt intern? So bleibt bei euch vielleicht auch mehr hängen? Ist das das Material, mit dem ihr nachher arbeitet?
Naja, Eukocredit wurde nicht gegründet, damit die Anlegerinnen und Anleger Profit machen, sondern damit das Geld positive Veränderungen für Menschen im globalen Süden bewirken kann. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Also deswegen ist auch die Vergleichbarkeit mit anderen Finanzprodukten, ich finde, das hinkt immer so ein bisschen, weil es einfach so ein anderer Ansatz und eine andere Philosophie dahinter ist. Aber
seid ihr so ein bisschen wie so ein Tagesgeldkonto mit Wirkung? Also ich sagen kann, ich schiebe das dahin. Immer
soziale
wenn ich
Dividende, ne?
Und kann ich mir das auch jederzeit wieder rausziehen?
Also wir haben einen monatlichen Kauf- und Verkaufszyklus, ja. Also es ist sehr liquide. Es gibt natürlich, das sind ja Beteiligungen, also du kaufst eine Beteiligung, es gibt Beteiligungsbedingungen, da steht das alles im Detail drin.
Ah ja, okay.
Genau. Und also wir sagen auch immer, dass man kann bei Eukocredit, wir freuen uns, wenn sie den Teil anlegen, den sie im Moment nicht brauchen und gerne auch etwas längerfristig, weil wir ja auch längerfristige Darlehen vergeben oder auch Eigenkapitalbeteiligungen und dass unser Liquiditätsmanagement erleichtert, wenn wir wissen, dass Anleger, Anlegerinnen auch länger dabei sind. Wenn wir Gewinn erwirtschaften, dann fließt das entweder, zahlen wir das aus in Form einer Dividende, was wir über viele Jahre eben um die 2%, jetzt seit Corona auch niedriger, gemacht haben. Es fließt in unsere Rücklagen, um dann auch gut aufgestellt zu sein für schwierigere Zeiten, wie zum Beispiel Corona oder im Moment die globale Wirtschaftslage. Natürlich merken wir das und da ist es gut, Rücklagen zu haben. Und man muss bei so einem Geschäftsmodell, wie es Eukocredit hat, auch verstehen, dass das recht aufwendig ist, also viel Ressourcen und Zeit kostet. Einmal die ganzen, also wir haben ja auch mitarbeitende lokale Fachkräfte in den Ländern, in denen wir arbeiten. Also wir haben 12 Länder und Regionalbüros. Wir sind nah dran. Gleichzeitig ist das natürlich auch sehr arbeitsintensiv und diese ganze Wirkungsmessung, das ganze Wirkungsmanagement, das wir machen, das ist ja sehr umfangreich und wir haben eine ganze Abteilung, die sich darum kümmert. Und wir messen auf verschiedenen Ebenen, Portfolioebene, bei den Partnern, bei den Endkundinnen. Wir führen eine jährliche weltweite Befragung durch. Das ist wunderbar und das ist auch einzigartig und das hilft uns sehr in unserer Arbeit. Aber natürlich kostet das auch etwas. So, und unsere Anlegerinnen und Anleger sind bereit, eine geringere Dividende zu akzeptieren, weil wir das auch so transparent nachweisen können, was wir damit machen.
Und dann werden da so 500 oder 10.000 oder was ist so ein typisches Ticket, was man bei euch so löst? Habt ihr so eine durchschnittliche Investitionssumme?
Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Das fängt bei 200 Euro an, sehr niederschwellig, ne, weil wir auch immer gesagt haben, das soll für alle möglich sein, nachhaltig im globalen Süden zu investieren. Aber wir haben auch große mit über mehrere Millionen dabei. Es sind ja auch Organisationen, Stiftungen, kirchliche Organisationen, Family Office, Unternehmen. Also es ist wirklich breit gestreut. Insgesamt haben wir um die 45.000 Anlegerinnen und Anleger.
Und dann vielleicht nochmal kurz, bevor wir so vielleicht auch philosophischer werden, nochmal die Frage, wie seid ihr entstanden und was seid ihr eigentlich? Seid ihr eine Bank oder seid ihr eine NGO, also als Genossenschaft organisiert? Okay, aber es geht auch als Bank. Was seid ihr?
Ja, das fragen sich viele. Wir sind eine Genossenschaft und wir wurden schon vor 50 Jahren gegründet, also 1975. Und ich denke, diese Gründungsgeschichte muss man auch im historischen Kontext sehen. Das war die Zeit der Apartheid, Südafrika, Vietnamkrieg, Rassenunruhen. Und es waren dann junge Menschen, also vor allem auch in der Kirchenbewegung, die gefordert haben, dass die Kirchen mit ihren Geldanlagen, mit ihren Rücklagen keine Kriege und Konflikte, keine Waffen finanzieren sollten. Und es gab damals nichts am Markt, das sich ethische Investitionen nannte oder verantwortungsvolles Investieren. Das gab es als Konzept nicht und so wurde Oikocredit gegründet. Also Oikocredit war wirklich damit das erste Investitionsinstrument überhaupt am Markt, das verantwortungsvoll und wirkungsorientiert investiert hat. Und unsere ersten Investitionen waren 1978 in Ecuador und Indien. Und in beiden Ländern sind wir auch heute noch aktiv. Und zu deiner Frage, was wir sind. Wir sind eine Genossenschaft, als Genossenschaft auch gegründet, mit Mitgliedern, 224 aktuell. Also nur Organisationen können Mitglieder sein. Das sind unter anderem auch Kirchen aus dem globalen Süden, aus dem globalen Norden. Das war uns wichtig, oder den Gründerinnen und Gründern, um eine globale Repräsentanz auch in unserer Governance zu haben. Und diese Werte, Werte wie Mitbestimmung, Inklusion, auf Augenhöhe, partnerschaftlich miteinander arbeiten, das zeichnet unsere Governance auch aus.
Aber ihr habt jetzt keine Banklizenz oder so?
Nein, wir haben keine Banklizenz, also unter anderem, weil wir ja auch mehr als Finanzierung machen. Also wir vergeben einerseits Darlehen und Eigenkapitalbeteiligung, aber wir vergeben auch oder bieten Beratung und Schulung an für unsere Partner und EndkundInnen. Also zum Beispiel Schulungen für Kleinbauern im Kaffee- oder Kakaosektor für Klimaanpassungsmaßnahmen, agroforstwirtschaftliche oder klimaresiliente Anbaumethoden oder Schulungen für weibliche Kreditsachbearbeiter in Ghana, damit die gezielter und rücksichtsvoller mit weiblichen Kundinnen umgehen können.
Wie hat sich für dich persönlich der Blick verändert auf Thaler, auf das Geld, seitdem du da tätig bist?
Ich arbeite jetzt seit 15 Jahren im Bereich Impact Investing und das hat mich schon sehr berührt, mit eigenen Augen zu sehen, wie Geld die Welt von Menschen verändern kann, die Lebensrealität. Also ich werde das nie vergessen. In meinem vorherigen Job war ich viel im Nahen Osten und Nordafrika unterwegs und in Jordanien diese junge Frau, die mit Produkten aus totes Meersalz ihr eigenes kleines, also ganz kleines Mini-Geschäft aufgebaut hat durch Unterstützung oder mithilfe eines Mikrokredits und die so stolz war, angesichts ihrer finanziellen Unabhängigkeit vom Ehemann und dieser Emanzipation und dieser unternehmerischen Selbstständigkeit. Und das habe ich häufig erlebt. Also auch an, wir haben ja viele wunderschöne Beispiele von diesen wirklich befähigen, das Englische ist einfach so schön, das Empowering. Dass das Menschen befähigt, ihr Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten und etwas aus sich zu schaffen.
Wenn du sagst, du bist jetzt schon so viele Jahre da drin, wie ist so dein Werdegang dahin? War das absehbar nach dem Abitur, dass du dich mit Impact und Geld beschäftigen wirst?
Eigentlich nicht. Ich bin ja studierte Geisteswissenschaftlerin und hatte mich auch nur so mittel interessiert für Finanzen während des Studiums. Und das war eher Zufall. Ich war dann auf Jobsuche und hatte gehört von hier einem Fondsmanager und die hat einen neuen Fonds für den Nahen Osten Nordafrikas. Das hatte ich im Studium als Schwerpunkt und ich bin da über ein Praktikum dann reingekommen. Und wie das so ist bei vielen GeisteswissenschaftlerInnen, you learn as you go. Also man, das lernst du dann einfach am Job.
So ist das bei uns. Wir sind ja für nichts konkret qualifiziert.
Wir können ja alles. Ja.
Genau. So positiv ausgedrückt würde ich das auch sagen. Zumindest alles gleich gut.
Ja, und dann fand ich das so spannend und war natürlich auch aufregend, dann da vor Ort unterwegs zu sein, wie ich es gerade schon gesagt habe, diese Geschichten da live mitzuerleben, was das mit Menschen und Gemeinschaften macht. Und das hat mich dann doch sehr fasziniert und so bin ich dabei geblieben.
Also war alles andere als vorgezeichnet, dieser Weg.
Nein, ich glaube, was schon immer da war, war dieses Interesse für die Welt, Weltpolitik, globale Zusammenhänge, Entwicklungszusammenarbeit, diese Themen, die haben mich schon immer interessiert. Und dass man das Ganze mit Investments, mit Finanzen angehen kann, das wurde mir aber erst nach dem Studium klar.
Du hast uns eben im Vorgespräch gesagt, du hast studiert Politikwissenschaft, VWL und was war das dritte?
Islamwissenschaft.
Also da gibt's schon, kann man schon auch, wenn man das so ein bisschen zusammenmengt, dann kann man das schon auch irgendwie sehen, ja.
Was ist denn aus deiner Sicht jetzt so, wenn wir ein bisschen die Schattenseiten beleuchten, was sind die größten Herausforderungen oder auch der Negativpunkte bei diesem ganzen Thema Entwicklungszusammenarbeit? NGOs stehen ja politisch manchmal auch jetzt mehr unter Druck als vielleicht noch vor 10 Jahren. Gleichzeitig hat man ja manchmal auch so von außen so das Gefühl, ja, wie viel Wirkung hat das denn jetzt eigentlich? Wie ist so dein Take in dem Bereich?
Ja, wir kriegen das natürlich mit. Es gibt ja jetzt auch die neue Strategie des BMZ. Ich denke, es ist nie verkehrt, die eigene Arbeit zu hinterfragen und eine gewisse Neuausrichtung, Fokussierung vorzunehmen. Das finde ich an sich richtig, auch wirklich zu schauen, okay, wo können wir wirklich etwas bewirken? Aber das insgesamt NGOs und Entwicklungszusammenarbeit auch zunehmend sehr kritisch gesehen wird, also grundsätzlich kritisch gesehen wird, das finde ich doch etwas beunruhigend. Also mit dieser zunehmenden Erstarkung von Nationalinteressen sehen wir auch eine Entsolidarisierung in der Welt. Und das macht mir schon ein bisschen Sorge.
Tja, also abgesehen davon, dass das natürlich menschlich total traurig ist, ne, wenn sich niemand mehr verpflichtet fühlt, solidarisch zu leben oder zu wirken, aber es ist halt auch so dämlich, ne? So dieser Isolationismus, was man so sagt, so nee, so nach dem Motto, wir bauen jetzt in Deutschland erstmal unsere eigenen Bananen an. Das ist ja so ein bisschen die Logik, die dahinter steckt, oder Wahnsinn, ne? Diese Entflechtungs- und Isolationstendenzen.
Mit eurem Modell habt ihr aber eigentlich auch etwas, was viele dieser Kritikpunkte an NGOs und so weiter auch rausnimmt. Weil ihr geht ja quasi direkt dorthin an diese Menschen, die unternehmerisch tätig werden wollen und macht ja wirklich Hilfe zur Selbsthilfe, versucht die Abhängigkeiten langfristig zu reduzieren und auch wirklich vor Ort, dass sie was aufbauen können, was langfristig Erträge erwirtschaftet. Ist das nicht schon eigentlich schon eine gute Antwort?
Jetzt tust du so, Tobias, du tust so, als wäre diese Kritik großteils rational, die da geübt wird.
Nein, nein, ich finde sie nicht rational.
Damit legitimierst du dich ja fast schon. Also ja, ich finde, das ist großteils ideologisch getriebene Kritik.
Nee, ein paar Punkte der Kritik kann ich schon nachvollziehen. Tatsächlich, weil es einfach, glaube ich, an manchen Stellen, es ist ja in jedem System so, Punkte gibt, wo man sagt, okay, da muss man nochmal kritisch schauen, wo muss man Rückschnitte machen, wo ist man vielleicht auch mal vom Weg abgekommen, wo ist es wirklich noch effizient und
aber das ist ja nicht, das ist ja nicht die Ecke, aus der die Kritik kommt, in meinen Augen, aber okay.
Keine Ahnung, wo die herkommt.
Das ist ja nicht der Hintergrund dieser Kritik, sehe ich so, aber gut.
Nee, die Kritik ist ja eigentlich politisch motiviert.
Darum würde ich auch sagen. Das ist ja keine Sachkritik, sondern das ist ja ideologische Kritik.
Ja, davon ideologische Kritik bin ich eh kein Fan von. Aber zu sagen, okay, lass uns mal schauen, was wirkt und was ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß oder was hat sich nicht bewahrheitet, das würde ich sagen, wenn man in so eine Richtung denkt, das finde ich legitim. Ne? Und da zu überlegen, okay, welche Systeme machen Sinn und was hat sich jetzt vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten als nicht so sinnvoll erwiesen.
Das ist ja auch.
In so einem Modus würde ich gehen, aber das andere, ich habe da keine nationalistischen Interessen dran.
Hatte ich jetzt auch nicht vermutet. Aber genau, das ist ja auch einfach unternehmerische Vernunft,
ja, genau,
zu denken. Und ich finde, also ich arbeite sehr gerne an der Schnittstelle zwischen Privatwirtschaft und NGO. Wir haben ja auch Euro-Credit-Förderkreise, die alle gemeinnützig sind. Und also das finde ich schon spannend, an dieser Schnittstelle zu arbeiten. Ich finde aber auch, dass beide Welten voneinander profitieren können. Also sowohl die NGO-Welt kann von etwas mehr Unternehmertum oder zumindest Impulsen profitieren und umgekehrt genauso, dass die, ich sag mal, kommerziellen Unternehmen mehr von den Non-Profit-Konzepten und Gedanken auch profitieren können. Also die, ich fände das schön, wenn sich das mehr vermischen würde.
Ja, total gut. Das haben wir ja mit dem Und quasi bei uns auch im Namen und auch in der Denkart drin. Was würdest du denn sagen von deiner Perspektive aus? Was kann denn so eine CEO hier aus Deutschland bei einem Mittelständler von den Unternehmerinnen und Unternehmern in den anderen Ländern lernen, die ihr begleitet und die ihr unterstützt?
Also ich denke, vor allem Resilienz und Innovationskraft. Das sind, glaube ich, so.
Können wir, glaube ich, beides gut gebrauchen.
Ja. Und Mut vielleicht auch noch.
Mut, Resilienz. Ja,
was meinst du damit mit Resilienz? Und also wie würdest du das ausformulieren, wenn wir dich nicht unterbrochen hätten?
Resilienz in dem Sinne, dass in vielen Ländern, in denen wir arbeiten, in den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern, haben wir eine Instabilität, politisch, ökonomisch. Also die Menschen sind es leider gewohnt und sind dadurch resilient geworden, mit solcher Unsicherheit zu leben, im schlimmsten Fall mit wiederkehrenden Konflikten und Kriegen. Aber auch ganz aktuell, was wir immer stärker sehen, ist die oder sind die Auswirkungen der Klimakrise, die auch dazu führen, dass Menschen sich anpassen müssen. Und zum Glück ist der Mensch anpassungsfähig. Und da geht es darum, dass Menschen Klimaresilienz aufbauen. Aber das schaffen sie in der Regel. Das ist natürlich schwerer, das alleine zu machen. Also da braucht es dann auch oft wieder Unterstützung und Förderung. Da sind wir auch aktiv.
Aber ich finde das interessant, ne? Am Ende geht es ja darum, also damals vor 50 Jahren auch, da darf man noch Entwicklungshilfe sagen, Entwicklungshilfe neu zu denken, also Empowerment eben, ne? Also nicht Alimentierung, sondern die Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und das, finde ich, ist ja das Besondere auch an diesem Modell.
Ja, es gibt da auch diesen schönen Slogan, der Euro-Credit geprägt hat, Solidarität statt Almosen.
Ja.
Das ist so das.
Ja.
Ne? Weil das der Sache auch nicht gerecht wird, ne? Also Almosen geben, das ist natürlich, das konstruiert ja auch eine Machthierarchie.
Richtig.
Und darum geht's ja nicht, ne? Es geht also, oder klar, bei manchen geht's vielleicht darum, aber es geht ja nicht darum, irgendwie der nette Onkel zu sein, der mal ein bisschen was abgibt, sondern jemand, der sagt so, komm, ich helfe dir.
Ja,
ganz genau. Und im Grunde genommen fahrt ihr auch das Modell Impact Investing schon seit 50 Jahren statt klassischer Spende, ne? Also das Geld ist ja nicht weg, es tut nur was anderes.
Richtig, ja. Also Euro-Credit ist die Pionierin des Impact Investing. Es hieß halt damals noch nicht so.
Ihr habt ja jetzt auch einen Preis gewonnen.
Ja.
Das kann man ja jetzt mal sagen. So brandaktuell sind wir hier unterwegs im Talar-Podcast.
Vorletztes
Vielleicht
Jahr.
Vielleicht könnt ihr dazu nochmal einen Satz fragen, was das war.
Und wann? Jetzt also jetzt wirklich, ja, wir nehmen jetzt hier im April auf. April 26.
Ja, habe ich kommentiert. Herzlichen Glückwunsch, habe ich gesagt.
Das habe ich gesehen. Herzlichen Dank dafür, lieber Tobias. Wir haben uns auch wirklich sehr gefreut. Wir haben letzte Woche den ersten Platz in der Kategorie Impact Investing beim ESG Transformation Award gewonnen. Und das ist eine wunderbare Anerkennung und Würdigung unserer Arbeit, die aller Mitarbeitenden von ganz Euro-Credit auf der ganzen Welt. Und da freuen wir uns sehr.
Hat eine Jury dann ausgewählt, nehme ich an, ne?
Richtig, ja, eine unabhängige Jury von FachexpertInnen.
Kennt man da Leute aus der Jury?
Ja, zum Beispiel Silke Stremlau oder Professor Klein von der Uni Kassel.
Mhm, okay, also schon durchaus berufene Namen.
Ja.
Mhm.
Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, wenn, ich sag mal, 50 Jahre Jubiläum, das ist ja schon eine gute Zahl. Nicht viele Startups werden so alt und Initiativen auch nicht. Was würdest du dir wünschen für euch als Organisation?
Also, wenn man sich die Welt so anschaut, dann ist leider unsere Mission wichtiger denn je. Ich glaube, es ist so wichtig, dass es Organisationen wie Euro-Credit gibt, die sich für Solidarität und Gerechtigkeit einsetzen. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr Menschen überzeugen können, einen Teil ihres Geldes verantwortungsvoll anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, in Form zum Beispiel eines Impact Investings bei Oiko Credit. Das ist auch Teil unserer Mission, dieser Aufruf, alle Menschen, wir rufen alle Menschen dazu auf, verantwortungsvoll zu investieren. Und das kann bei Oiko Credit sein, es kann aber auch woanders sein. Aber einfach, dass die Menschen sich, ja, dass die Menschen ein Bewusstsein darüber entwickeln, was Geld eigentlich ist, erstmal als soziales Konstrukt, aber dass es eben nicht passiv ist, sondern immer etwas bewirkt und dass ich mir auch da Gedanken darüber machen kann, was macht mein Geld bei meiner Bank, was macht meine Bank eigentlich mit meinem Geld, das ich bei ihr habe. Das liegt ja nicht nur da. Die Bank benutzt das ja auch wieder, um zu investieren. Was finanziert die Bank? Sind das fossile Brennstoffe oder Chemiekonzerne oder hat die Ausschlusskriterien? Wie gehen die damit um? Ja, und dass die Menschen sich darüber ein bisschen mehr Gedanken machen.
Ist denn, würdest du sagen, aus der Erfahrung, dass euer Pitch leichter ist als vergleichbare Pitches von Spendenorganisationen, die sagen, gib uns mal das Geld, dann ist es weg? Ja, ich meine, gefühlt ist die Barriere ja, für euch ja etwas niederschwelliger.
Das ist eine Sache, die mir gerade auch aufgegangen ist. Also vor 5 Minuten, als du, glaube ich, meintest, Tobias, so Kredit statt Spende oder sowas hast du gesagt, ist ja schon interessant. Man könnte natürlich auch sagen, wenn ich jetzt jedes Jahr Summe X spende, könnte ich auch sagen, ich spende das nicht mehr, sondern ich gebe einen ungleich größeren Betrag an Jessica. Und würde dann quasi das, was ich so angenommen an Rendite damit nicht mache, würde ich als Spende betrachten. Also sozusagen mein Renditeverzicht als Spenden zu besehen. Also ich sage, woanders kriege ich vielleicht 5%, hier kriege ich 1,5% und die 3,5% schreibe ich innerlich wie eine Spende ab, kann aber ungleich mehr geben dadurch. Ne? Der Hebel ist ja ein ganz anderer.
Das stimmt. Also zu deiner Frage mit dem Pitch, ehrlich gesagt, es ist ja eigentlich nicht einfacher, weil das Prinzip Spende kennt jeder. Das musst du eigentlich nicht erklären, was das ist. Ne? Und dann geht es eher darum, was wird damit finanziert. Und bei uns, also das ganze Impact Investing, nachhaltige Geldanlage kennt man mittlerweile, aber dann sind wir doch irgendwie was sehr Besonderes. Das ist schon erklärungsbedürftig. Also das ist kein sehr einfacher Elevator-Pitch.
Okay, ja, da vielleicht müssen wir daran mal in einem anderen Kontext schrauben.
Mikrokredit kennt man doch seit 20 Jahren überall oder 30 Jahren oder so. Ist das
nee,
so
jetzt
schwer?
Kennt das? Alle. Nee,
ich hätte auch gesagt, dass das total easy ist als Pitch.
Ja, das war nochmal sogar Nobelpreis.
Aber jetzt kommen natürlich die externen Berater. Ne?
Können wir da mal gemeinsam was erarbeiten?
Ja, gerne. Also was ich zum Beispiel auch bei euch cool finde, also was ich mir vorstellen könnte, wäre halt wirklich so diese Gamification, ne? Also das, wie viele aus unserer Generation und jünger sind jetzt in irgendwelchen Trade Republics, Scalable, um jetzt DKB, I don't know, so jetzt haben wir die Werbung, glaube ich, raus. und sehen da ihre Portfolios, machen irgendwelche Reddit-Posts dazu, unterhalten sich auf Social Media und so. Und sowas, ich sag mal, in Oiko-Kredit zu übertragen, wo man wirklich auch so sieht, okay, in welche Länder geht gerade was, welche Unternehmen werden damit man so ein bisschen auch so eine Art Fan wird von den Unternehmen, in die man investiert. Ja, in so eine Richtung, das fände ich schon spannend. Also ich kenne zum Beispiel Leute, meine Schwiegereltern zum Beispiel, die sind seit Jahrzehnten da, ich soll nett grüßen.
Danke.
Die sind zum Beispiel sehr zufrieden und finden das cool, was sie so mitbekommen. Ich hätte jetzt gedacht, einfach dadurch, dass ihr nicht sagt, hier, gebt uns unser Geld, und dann ist es weg, sondern der Modus, wie ihr es macht, dass ich theoretisch mir das Geld auch zurückholen kann, wenn es bei mir selber wieder knapp ist, ne? Finde ich, oder auch dieses ganze, ich sag mal, Entrepreneurship, was damit ist. Wenn man das so framet, hätte ich das Gefühl, ist das schon cool. Also fände ich zumindest jetzt so von außen stehend, gehen dann bei mir zumindest so ein paar Antennen an, wo ich sagen würde, da könnte man doch eigentlich andocken. Aber du hast natürlich viel mehr Erfahrung.
Du hast aber auch vollkommen recht, Tobias. Da ist ein enormes Potenzial, diese Geschichten auch zu erzählen und sichtbar zu machen. Wir machen das im Moment natürlich über die gängigen Kanäle, Website und Social Media und so weiter, aber so eine Art Gamification. Wir haben zwar ein eigenes das ist kein Banking, Online-Beteiligungsverwaltungstool, ist ein schrecklicher, sperriger Name. Man kann das online selbstständig verwalten, sein Geld bei uns, das schon. Aber was du da gerade gezeichnet hast, ist so eine wunderschöne Zukunftsvision. Das fänden wir auch toll. Wenn wir
das kriegen wir doch mit KI alles gewipe-codet.
Auch, genau.
Nein, aber ich glaube, das ist wirklich, das sehe ich auch so bei Partnerschaftsmodellen und so weiter und so fort. Also da dieses Hyper-Customization und Gamification und so ein paar Buzzwords reinzubringen, glaube ich, das würde der ganzen Szene schon gut tun, ne? Und gerade so Finance-Leute, die dann in dem Bereich unterwegs sind, die finden sowas schon cool. Wenn das hier ein bisschen blinkt, da kommt mal vielleicht so eine Art Dividende angezeigt oder hier kriege ich nochmal so einen Push. Also mein Gefühl wäre, eigentlich seid ihr da, obwohl schon 50 Jahre, also fühlt sich irgendwie frischer und moderner an, als das Gründungsdatum vermuten lässt. Wart ihr vielleicht schon ein bisschen der Zeit voraus damals?
Ja, definitely. Also das war auf jeden Fall Pionierarbeit. Aber 50 Jahre, da staut sich auch ein bisschen was an, was so Digitalisierung und Prozesse und Systeme angeht. Das heißt also, da arbeiten wir im Moment auch wirklich intensiv dran.
Sehr gut.
Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, von wegen Mikrokredite, ich habe es gerade noch mal nachgeschlagen, 2006 gab es einen Friedensnobelpreis für Muhammad Yunus. Ne? Also ja. Jessica, dir sagte wahrscheinlich sofort was. Aber so, ich glaube, das war der Augenblick, wo das der breiten Öffentlichkeit auch so überhaupt bewusst wurde, was das ist. Also deswegen finde ich das Thema jetzt nicht so unbekannt. Also
es gibt ja auch zum Beispiel
mediales Echo war damals groß.
Und so ein Kram, ne, was ja auch manche machen als zusätzliche Asset-Klasse. Aber das ist dann wahrscheinlich schon wieder ein bisschen nischiger. Aber grundsätzlich ist es doch
aber
schön.
Okay, also bekannter machen und zeigen, was es ist, weil am Ende des Tages ist es ja auch in meinen Augen viel mehr als nur einer Person helfen, sondern am Ende ist es ja so, wenn du einer Person hilfst oder vielen Personen in einer Community, dann entsteht da auch was Größeres draus, ne? Also angenommen, die wachsen wirklich, dann können sie vielleicht mal wen einstellen und so. Also das ist ja an sich was gar nicht dabei stehen bleibt, dass man nur einem Einzigen hilft. Sondern nein, am genau. Ende soll es ja ein positiver Flächenbrand werden, denke ich, ne?
Ja, ist jetzt nicht das beste Bild, aber...
Nee, sprachlich können wir noch arbeiten.
Also an deiner gewaltfreien Kommunikation müssen wir wirklich noch arbeiten.
Ja, Entschuldigung, da kann ja auch natürlich entstehen so ein Flächenbrand. Nein, also das
aber es geht darum, wirklich, es geht darum, Menschen und ihre Gemeinschaften zu stärken.
Flywheel ist das Marketing-Stichwort, nicht wahr?
Ja, das stimmt. Und ja, da aber kann, es ist Englisch.
Ja gut, was soll ich? Schwungrad.
Eigendynamik, ne? Also sowas vielleicht, ne? Das ist irgendwann eine Eigendynamik
entwickelt.
Alles von
ganz allein, Jessica. Du musst nur diese drei Hebel ziehen, dann funktioniert alles. Der Weg zum Erfolg geht hier lang. Wähle diese Rufnummer. Nein, aber ich also von außen betrachtet super, also total spannendes Modell und aus meiner Sicht eine gute Antwort auf viele Probleme.
Darf ich noch was sagen?
Ja. Sehr gerne. Du darfst auch was sagen hier, Jessica, nicht nur wir beide.
Ja. Nein, weil du hast das vorhin gesagt mit dem Friedensnobelpreis für Muhammad Yunus und das stimmt und da ist das auf jeden Fall in die globale Öffentlichkeit gekommen und das war aber auch eine Zeit, da wurde Mikrofinanz eine Zeit lang als so der heilige Gral, das Allheilmittel gegen Armut gesehen. Und das ist es nicht. Also da muss man auch transparent und differenziert sein. Das Mikrofinanz kann sehr viel Gutes bewirken, aber es kann auch Schaden anrichten, wenn es nicht verantwortungsvoll umgesetzt wird.
Erzähl mal, wieso? Das finde ich spannend.
Ja, spannend. Also da geht es vor allem um Kundenschutz. Weil du, also in der Mikrofinanz, wenn wir jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel mit Uganda, 86% Selbstständige und diese Menschen, wir sprechen da auch von sogenannten vulnerablen Gruppen. Einkommensschwache, niedriger Bildungsstand, in der Regel keine Finanzbildung. Und dann sollen diese Menschen einen Kredit aufnehmen und den verstehen und wie das mit den Zinszahlungen ist. Und gleichzeitig müssen diese Menschen, weil sie oft keine, ich sag mal, wirklichen Buchhaltungssysteme haben, also dann verlässt sich der Kreditsachbearbeiter oder die Bearbeiterin ja auch darauf, dass diese Person transparent und ehrlich ist mit den Informationen. Also wir haben immer eine Informationsasymmetrie in der Mikrofinanz. Und da ist immer ein Risiko auch drin, dass da jemand vielleicht von irgendeinem informellen Geldhai einen Kredit hat oder von irgendjemand anderem und vielleicht woanders schon Rückzahlungen jeden Monat tätigen muss. Und dann noch einen Kredit aufzunehmen und weitere Rückzahlungen. Also das kann schon, das ist ein großes Risiko, dass dann jemand in eine sogenannte Verschuldung oder Überschuldung kommt. Und das ist eine Herausforderung. Und der beste Weg, das zu vermeiden, ist verantwortungsvolle Mikrofinanz, so wie wir und auch andere sie praktizieren. Also mit ganz klarem Fokus auf Kundenschutz, eben auch mit viel Beratung, Schulung, Ausbildung. Also wir haben auch schon TV- und Radiokampagnen mitentwickelt. Und es geht immer darum, die Menschen zu befähigen, informierte Entscheidungen zu treffen, ne? Und die Menschen aber auch zu schützen vor falschen Entscheidungen.
Und macht ihr auch so Entrepreneurship-Beratung?
Gibt es auch, ja. Das bieten dann, also nicht wir direkt, das machen in der Regel dann unsere Partner vor Ort. In manchen Fällen kofinanzieren wir das. Also genau, Business Planning, Unternehmensberatung oder Unternehmensgründungsberatung, solche Sachen machen die Partner auch vor Ort, ja.
Jessica, ich habe noch mal eine Frage zum Abschluss. Wir reden hier über ganze Zeit so relativ abstrakt, finde ich, über Projekte, bei denen ihr helft und wo ihr versucht, Impact zu erzeugen. Was ist denn so dein Herzensprojekt, dein Lieblingsprojekt oder vielleicht auch das, was dich am meisten berührt hat?
Ja, viele. Also zuletzt, was ich wirklich spannend fand, sind Erdbeerbauern in Westindien.
Okay.
Genau, ja, eben Erdbeeren.
Denkt man nicht so spontan dran.
Richtig.
Ja.
Wie bei uns, total angesagt, süße kleine Früchte. Und aufgrund des warmfeuchten Klimas haben die aber relativ hohe Ernteverluste. Und wir arbeiten mit einem Unternehmen vor Ort zusammen, die heißen Ecosen. Die finanzieren wir seit einigen Jahren. Und die stellen mobile Kühlhäuser, so Mini-Kühlhäuser und solarbetriebene Wasserpumpen zur Verfügung. Die Kleinbauern können das dann leasen von der Firma über einen längeren Zeitraum. Und das ist erstaunlich. Also die sind in der Lage, ihre Ernte, also die Ernte ist qualitativ besser, sie haben eine höhere Quantität, sie können sie zu besseren Preisen verkaufen und können damit ihr Einkommen ganz signifikant steigern. Und dadurch profitieren die Familien, die Kinder sind in der Schule. Und das Schöne ist, das spricht sich rum. Also das ist genau dieser Effekt, den wir sehen wollen, dass sich das auch einfach organisch selbst vor Ort weiterentwickelt. Weil natürlich die Nachbarbauern sehen, oh, der hat auf einmal irgendwie neue Geräte, weiß nicht, Haus neu gestrichen und wie hat er dann das Geld dafür bekommen? Und das hat mich wirklich sehr berührt und das fand ich sehr inspirierend.
Wunderbar. Dann enden wir mit Erdbeeren. Passt auch zum Wetter hier, zumindest bei uns im Norden gerade.
Ja, auch.
Vielen Dank. Und,
sehr gerne, ich danke euch.
Ja, genau, weiter so. Finde ich gut und schaue ich mir jetzt mal an, wie ich vielleicht statt Spende jetzt auch mal eher auf Kredit switche.
Ja, einfach mal ausprobieren.
Vielen Dank, Jessica.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.